René hat das Thema heute Morgen ausgewählt. Gott ist einzigartig. Nur ist dieses Thema so gewaltig, dass du wahrscheinlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt hast. Und möchte aber dazu vorlesen, was Mose dazu gesungen hat. Wir erinnern uns daran, dass das Volk Israel durch das Rote Meer gezogen ist und so den Ägyptern entkommen ist, und dann hat Mose ein Lied gesungen. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist Jah. Denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters, und ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsheld, Jahwe sein Name. Die Wagen des Pharaos und seine Streitmacht warf er ins Meer, die Auslese seiner Wagenkämpfer versank im Schilfmeer. Die Fluten bedeckten sie, sie fuhren in die Tiefe wie ein Stein. Deine Rechte, o Herr, ist herrlich in Kraft. Deine Rechte, o Herr, zerschmettert den Feind. Und in der Fülle deiner Hoheit wirfst du nieder, die sich gegen dich erheben. Du lässt los deine Zornesglut, sie verzehrt sie wie Strohstoppel. Beim Schnauben deiner Nase türmt sich die Wasser. Die Strömungen standen wie ein Damm, die Fluten gerannen im Herzen des Meeres. Da sprach der Feind: Ich jage nach, ich hole ein, verteile Beute, es sättigt sich an ihnen meine Gier. Ich zücke mein Schwert, meine Hand tilgt sie aus. Du bliest mit deinem Atem das Meer, bedeckte sie, sie versanken wie Blei im gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, so herrlich in Herrlichkeit, furchtbar an Ruhmestaten, wundertuend?
Ja, liebe Geschwister, Gottes Gnade ist es, die uns heute Morgen hier zusammengeführt hat. Und nachdem ich mir so im Vorfeld Gedanken gemacht habe, worüber man so kurz vor Weihnachten oder in der Adventszeit predigen könnte, ist mir bewusst geworden, dass alles, was wir im Lichte von Weihnachten oder Advent sehen, der Liebe unseres himmlischen Vaters entsprungen ist. Denn Gott ist Licht und keine Finsternis bei ihm. Und so habe ich das heutige Predigtthema, Martin hat schon gesagt, überschrieben mit der Aussage: Unser Gott ist einzigartig. Jedes Jahr dürfen wir erneut feststellen, dass es ohne die wunderbare und zugleich wundersame Geburt unseres Retters, Jesus Christus, auch keine Erlösung von unserer Schuld gäbe, die wir ja zu Karfreitag oder Ostern und Ostern feiern. Ja, unser ganzes Leben und unser Sein soll von dieser Gewissheit, dass ein Retter da ist, dass Christus der Retter da ist, bestimmt sein. Christus starb für mich. Christus starb für uns. Und das brachte mich, wie gesagt, zu dem heutigen Predigtgedanken: Wir haben einen einzigartigen und wunderbaren Gott, dem wir alles im Leben zu verdanken haben, der uns gemacht hat, gerettet hat oder erretten will und Frieden bringt in seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Von dem herrlichen, großen und treuen Gott spricht auch der Prophet Micha, aus dessen Buch wir nun einige Verse betrachten wollen. Es ist, so ähnlich wie bei Mose, ein Lobgesang auf die Größe und Güte unseres Gottes. Und so lesen wir aus Micha Kapitel 7, die Verse 18 bis 20, sind auch zugleich die letzten drei Verse beim Propheten Micha. Und es heißt ab Vers 18: Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, dem Überrest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten, und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeit her. Anhand dieser drei Verse wollen wir uns dem Evangelium Jesu Christi nähern und dabei sechs wesentliche Eigenschaften unseres liebenden Gottes herausstellen. Ich habe mir das hier so ein bisschen farblich markiert, damit ich es gut auseinanderhalten kann. Und diese Punkte helfen uns hoffentlich, Gott besser zu verstehen. Zur Person des Propheten Micha erfahren wir nicht viel, nur dass er zur gleichen Zeit wie Jesaja und Hosea lebte und seinen Dienst vor den Königen Judas versah. Den Lobgesang über Gott, den Micha hier verfasste, ist aber nicht nur ein Text, der an das Volk Israel gerichtet ist, sondern da er die Vielfältigkeit unseres Gottes beschreibt, gilt er auch uns, die wir diesen Gott kennen und lieben dürfen. Und das könnte schon zum dritten und letzten Vers als Aussage reichen, wenn nicht die Treue Gottes beschrieben würde, die allen seinen Kindern gilt und unabänderlich bestehen bleibt, bis zum Ende unserer Tage hier und bei weitem darüber hinaus. Doch wir wollen vorn beginnen und darum möchten wir uns der Wesenseigenschaften Gottes nähern, die bei Micha mit einer Frage beginnt. Und interessant ist hier auch wieder, wie so oft, der Name des Propheten Micha, welcher bedeutet: Wer ist wie Jahwe? Und das führt uns dann gleich zum ersten Punkt für heute. Micha sagt nämlich über Gott und formuliert es ja als Frage und manifestiert es: Wer ist ein Gott wie du? Und auf diese Frage kann es nur eine gültige Antwort geben. Keiner ist wie unser Gott. Das Problem, was aber viele Menschen damit haben, ist zu glauben, dass es diesen Gott wirklich gibt. Und daneben steht gleich das zweite unmittelbare Problem, zu erkennen, wer ist der wahre und einzige Gott. Wenn manche sich ihren eigenen Gott zurechtbasteln, dann wird es schon schwierig zu erkennen, wer und wie Gott wirklich ist. Gerade in der heutigen Zeit, wo es so laut um uns herum ist und wir kaum mehr in der Lage sind, Stille auszuhalten, ist es schwer, Gottes Stimme aus dem vielen übertönenden Gelärm rauszuhören. Wer nimmt sich denn schon die Zeit, selbst jetzt in der Adventszeit, wirklich einmal zur Ruhe zu kommen? Wir waren gestern als Familie auf dem Weihnachtsmarkt, wir mussten uns das antun, aber das ist so ein Geschiebe und Gedränge. Aber was bewegt die Leute, dorthin zu gehen? Ist es die Krippe oder doch nur der Glühwein? Vieles, womit der Einzelne sich beschäftigt, zielt nur auf das menschliche Gefühl ab, aber nicht auf das wesentliche Bedürfnis des Menschen nach Frieden, Freiheit und Geborgenheit. Diese Dinge finden wir nur in und bei Gott. Es gibt leider zu viele Götzen und Götzenbildnisse, die dem einzig wahren Gott vorgezogen werden. Manchmal wünscht man sich vielleicht, dass Gott mit Donnerstimme redet, damit man ihn hört. Der Haken ist nur, dass man womöglich dem genauso wenig Beachtung schenkt oder so vor Gottes Reden erschrickt, dass man wegläuft, so wie das Volk Israel damals zu Zeiten Moses. Der Unterschied zu heute ist zudem noch, dass Israel den Gott wenigstens ansatzweise kannte, doch heute Gott von vielen abgelehnt wird, weil man keinen Herrscher über sich wünscht, außer dem eigenen Ich. In Vorbereitung auf heute und dem Suchen nach einem entsprechenden Thema kam ich dann an die Stellen der Bibel, die von dem einzig gültigen Wort Gottes sprechen und dass dies schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Nichts ist so scharf wie das lebendige Wort Gottes. Und das macht auf der einen Seite Gottes Größe klar und zum zweiten deutlich, wie einzigartig und wichtig sein Wort, ob geschrieben oder gesprochen, für die Menschen ist. Der Hebräer schreibt dazu: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Was heißt es aber nichts anderes, als dass der Herr Jesus Christus, der das wahre Wort ist, einen jeden sieht und kennt und auch weiß, wie ein jeglicher zu seinem Wort steht. Dementsprechend weiß er auch, ob es ernst oder nicht ernst genommen wird. Petrus bemerkt in diesem Zusammenhang über Christus und sein Wort, 1. Petrus 2, Vers 7 und 8. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit, für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Petrus stellt damit den Glauben des Einzelnen in den Fokus. Gott redet zuallererst durch die Bibel zu uns. Aber vor allen Dingen ganz persönlich, denn sein Wort hat Kraft und Macht und verändert. Sein Heiliger Geist befähigt uns, Gott zu verstehen, wenn wir es gelernt haben, auf die Stimme unseres Herrn zu hören. Als Bekräftigung dazu möchte ich zwei Bibelstellen aus dem Lukas-Evangelium lesen. Lukas 1, Vers 37. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und Lukas 4, Vers 32. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Gott ist unveränderlich. Also auch das, was er sagt, zu wem er es sagt und wie. Sein Wort hat Gewicht und würde sich keinesfalls widersprechen. Warum nur verdrehen manche Menschen das Wort Gottes und legen es, vermeintlich meinend, zu ihren Gunsten aus? Ist Gott nicht der, welcher über Leben und Tod bestimmt? Also wenn er der Herzenskenner ist, so kennt er auch unsere Gedanken und erst recht unsere böse Zunge. Mit ihr können wir großen Schaden, sehr, sehr großen Schaden anrichten. Hüten sollen wir unsere Zunge, dass wir nicht falsch Zeugnis reden gegenüber dem Nächsten. Aber gegenüber Gott können wir uns alles erlauben. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich, schreibt Jakobus. Im Gegenzug hatten die, die die Wahrheit verkündeten, das Problem, dass sie verlacht, verspottet, nicht beachtet oder sogar getötet wurden. So ist es den meisten Propheten, die die Wahrheit Gottes redeten, ergangen. Selbst unseren Herrn haben sie, weil er die Wahrheit sagte und lebte und lehrte, gekreuzigt. Das ist leider auch ein zunehmendes Bild unserer Tage, was wir beobachten müssen. Alles, was mit Gott, mit Jesus oder Glauben zu tun hat, wird in Frage gestellt und meistens abgelehnt. Auch sein Wort, ich habe es schon angedeutet, wird abgeschwächt oder umgedeutet. Alles, was die Bibel lehrt, ist nicht mehr so wichtig. Gott ist allein schon in dem Wunder seiner Schöpfung zu erkennen. Doch wer nicht an Wunder glauben kann, der muss sich wenigstens mit seinem geschriebenen Wort auseinandersetzen. Darin kann man Gott erkennen. Und er, wenn wir ihn wirklich suchen, wird sich offenbaren. Deshalb ist mir der Ausblick auf das Wort so wichtig, weil wir dadurch begreifen können, dass keiner ist wie unser Gott. Keiner ist wie du, singen wir voller Inbrunst. Doch glauben wir wirklich daran? Dann müssen wir auch sein Wort ernst nehmen und dürfen keine Abstriche machen. Sonst ist der gesamte Glauben in Gefahr oder, was schlimmer wäre, gar nicht vorhanden. Denn wenn wir bei einer Aussage der Bibel einen Abstrich machen, setzen wir die ganze Glaubwürdigkeit des geschriebenen Wortes Gottes außer Kraft und damit unseren Gott selbst. Wenn wir nur etwas suchen, was uns in den Ohren juckt, so gehen wir am Ziel vorbei. Da drückt sich die Schrift auch klar und deutlich aus. Diese Zeit rückt leider immer näher und ist teils schon da. Von der Paulus dem Timotheus schreibt, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. In dieser Zeit leben wir heute. Und was bleibt dann? Wer möchte schon gern die Wahrheit gesagt bekommen? Halten wir jedoch die Wahrheit aus, so ist uns der Siegeskranz gewiss. Ergreifen wir doch die Chance, die sich uns momentan noch bietet und wir ungestört und in Frieden unsere Bibel lesen können. Anderen Geschwistern geht's nicht so. Wer Gott also erfahren, erleben und erkennen möchte, braucht nur in der Schrift zu forschen. Dann werden wir verstehen, und das bringt uns zur zweiten Aussage, warum uns die Schuld vergeben werden muss. Der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht. Eine interessante Frage ist in unserer Familie aufgetaucht. Wie erklärt man jemandem, dass ihm die Schuld vergeben werden muss, wenn er sich gar nicht schuldig fühlt oder sich keiner Sünde bewusst ist? Ja, wer kann mit dem Wort Sünde heutzutage überhaupt noch etwas anfangen? wenn die moralischen Vorstellungen bereits in den Abgrund gerutscht sind. Es gibt keine oder kaum noch Werte. Nee, es gibt eigentlich keine Werte mehr, die nicht von den Menschen irgendwie aufgeweicht wurden. Auch christliche Werte werden zusehends aufgelöst und verwässert. In einer Zeit, wo Sünde zur Tagesordnung gehört und ja alles nicht mehr so verbissen gesehen werden darf, ist es natürlich schwer, sich einzugestehen, dass man ein Sünder ist und es jemanden geben muss, der dafür büßt. Aber Ordnung ist halt das große Thema. Die Menschen haben Gottes wohlgelegte Ordnung verlassen und haben mit Adam und Eva angefangen, ihr eigenes Ding zu drehen, weil sie es angeblich besser wussten. Doch wenn die Ordnungen Gottes verdreht werden, liegt der Mensch falsch. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist schuldig und böse von Jugend auf. 1. Mose 8, Vers 21. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen: Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Sinn des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Wenn wir das lesen, dringt hier schon die Güte und Barmherzigkeit unseres Gottes hervor, der Gnade erzeigt, obwohl wir Menschen nur Böses tun können. Gerade als Kind weiß man, wie es ist, wenn man auf die Nase fällt. Es tut weh. Doch Gott möchte einem wieder aufhelfen. Es gibt bestimmt moralisch hochstehende Leute, aber auch sie sind schuldig und böse, weil es nur einen gibt, der ohne Sünde war, unseren Herrn Jesus Christus. Dieser war nicht böse. Allen Versuchungen hat er widerstanden. Können wir der lockenden Versuchung widerstehen? Manchmal vielleicht, aber nicht aus eigener Kraft, sondern nur mit Gottes Hilfe. Doch meistens nicht. Sünde, und das ist ja das Fatale, ich habe es schon mehrmals gesagt, Sünde ist immer lecker und verführerisch süß. Und Sünde geht zum Beispiel einher mit Neid. Das will ich auch haben. Sünde äußert sich in Missgunst, Zwietracht, Eitelkeit, Zank, Verleumdung und. Der andere ist besser dran, ist schöner, reicher, schlauer. Nicht erst mit Mord und Totschlag beginnt Sünde. Nein, sie beginnt mit den Augen und mit dem Denken. Beim Abschreiben in der Schule, beim geklauten Kuli in der Firma, beim Nachschauen schöner Frauen oder auch beim Schönheitswahn der Frau und viel mehr. Jeder kann hier sein eigenes Problem einsetzen. Alles ist entstanden aus Misstrauen gegenüber Gott, der unser Bestes wollte, doch der Mensch nahm es nicht an. Darum brauchen wir Vergebung und jemanden, der die klare Ordnung wiederherstellt. Und nun heißt es, nicht für immer behält er seinen Zorn. Würde Gott ewig an seinem Zorn, der dritte Punkt, festhalten, dann hätte er damals nicht die 8 Menschen durch die Flut hindurch gerettet, sondern alle Menschen vernichtet. Hätte nicht das Versprechen gegeben, keine Flut mehr zu schicken, und hätte nicht angefangen, nach und nach sein sich gestecktes Ziel zu verfolgen und einen Heilsplan auszuführen. Gott braucht uns doch nicht. Wer sind wir denn, dass Gott unserer gedenkt, schreibt der Psalmist. Wir sind gegenüber Gott so klein mit Hut und halten uns meistens für die Größten. Nein, Gott ist der Größte. Und das beweist er durch seine Liebe. Weil Gott den Menschen nicht aufgibt und uns nicht verlässt, der jeden zurechtbringen will und nicht so schnell aufgibt, wie wir es tun, weil uns der andere egal ist. Gott kämpft um jedes einzelnen Seele und hat alles dafür gegeben. Und was kann man mehr geben als seinen einzig geliebten Sohn? Gott sah schon vor Grundlegung der Welt, wie der Mensch ist, dass er ihm Kummer bereitet. Und er sieht auch, wie du und ich heute zu ihm stehen. Er kennt uns ganz genau und will auch den letzten Zweifler durch seine Liebe erreichen. Darum schenkt er noch Gnadenzeit, damit der Mensch erkennt und umdrehen kann. Dass wir erkennen, dass wir schuldig sind und Vergebung brauchen. Und nur ein Gott, wie unser Gott, die Schuld ein für alle Mal wegnehmen kann. Und damit sind wir schon mittendrin im vierten Punkt. Er hat Gefallen an Gnade. Was für eine wunderbare Botschaft. Unser Gott hat Gefallen daran, dem Menschen zu vergeben und ihm, also uns, Gnade zu erweisen. Das muss man sich mal auf der Zunge, vor allen Dingen im Herzen, zergehen lassen. Der, dem wir seit Beginn des Menschendaseins fast nur Kummer gemacht haben, will uns vergeben, möchte uns vergeben, vergibt uns. Jeder einzelne von uns hat unzählige Schuld auf sich geladen, dass wir darin ersticken müssten. Und unser Rechtsforderer bezahlt alles bis auf den letzten Heller und Pfennig. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, damit er das Opfer für uns bringt, das wir in keinem Falle hätten aufbringen können. Paulus schreibt dazu an die Kolosser, Kolosser 2, 13 bis 15. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehung vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Christus hat dem Tod die Macht genommen und den bösen Verführer dieser Welt besiegt. Und damit uns befreit von der Sünde und der Gewalt des Todes, die ja erst durch die Sünde in diese Welt kam. Und so ist es gekommen, wie Gott schon vor langer Zeit angekündigt hatte, dass Christus der Schlange den Kopf zertreten hat. Punkt 5. Er wird unsere Schuld niedertreten und die Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Wir können mit Recht sagen, Christus hat das getan, was Gott in 1. Mose angekündigt hat. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinen Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Somit hat Christus unsere Schuld, welche erst durch Satan, die alte Schlange, Besitz von uns ergreifen konnte, hinweggenommen durch das Opfer eines Unschuldigen, nämlich sich selbst. Damit ist ein ganz neuer Bund entstanden, der besiegelt ist mit dem teuren Blute Jesu Christi. Denn ohne Blut kann es keine Sündenvergebung geben. Doch weil Christus sich ein für alle Mal geopfert hat, bedarf es keiner weiteren Opfer. Jetzt kommt es auf jeden Einzelnen an, ob wir dieses Opfer für uns annehmen oder nicht. Gott lässt jeden die freie Entscheidung und zwingt uns nichts auf. Gott hat alles dafür getan, dass wir gerecht, heilig und schuldenfrei vor ihm stehen können. Doch wenn wir dieses Heil nicht annehmen, dieses Opfer Christi für unser Leben, ist uns nicht mehr zu helfen. Es wird kein weiteres Opfer mehr für unsere Schuld geben. Christus spricht aber alle, die ihm vertrauen, gerecht. Und damit ist die Schuld versenkt in die Tiefen des Meeres. Wie kann man aber nun dieses Heil konkret annehmen? Indem der Mensch glaubt. Und das beginnt damit und bringt uns direkt wieder zum Punkt 1, womit wir auch die Wechselwirkungen aller Punkte miteinander sehen können. Jeder muss glauben, dass es diesen einzigartigen, lebendigen und liebevollen Gott gibt. Der Hebräer schreibt hierzu, Kapitel 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Welche Belohnung wartet denn auf die, die ihm glauben und vertrauen? Mindestens eine habe ich schon genannt. Wir dürfen schuldenfrei sein und haben direkten Zugang zu Gott, dem Vater, ins Allerheiligste. Jesus hat den Vorhang zerrissen, der uns von dem Angesicht Gottes trennte. Und auch wenn wir Gott jetzt noch nicht so von Angesicht zu Angesicht schauen können, dazu brauchen wir den Glauben, so werden wir ihm eines Tages gegenüberstehen dürfen. Das ist gewiss und die Hoffnung, die durch das Wort bestätigt, jedes Kind Gottes haben darf. Denn schließlich werden alle Menschen ihre Knie vom Vater beugen müssen. Wohl dem, der jetzt schon Jesus Christus als seinen Herrn annehmen kann. Mir liegt es fern, Angst zu schüren, doch haben wir nicht vorhin gelernt, dass es wichtig ist, die Wahrheit zu sagen? Nur durch die Annahme des Erlösungswerkes Jesu Christi für mein ganz persönliches Leben, mit allem Versagen und Vergehen vormals, kann ich zu Gott kommen. Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Bleibt noch Punkt 6. Du wirst Treue erweisen. Gott ist treu, nicht nur gegenüber Israel, also Jakob, sondern gegenüber allen, die ihm vertrauen. Und das ging mit den Verheißungen an Abraham los, dem Vater des Glaubens, wo auch wir aus den Nationen oder aus den Völkern von Gott nicht vergessen wurden. Oftmals hat Gott seine Zusagen bestätigt oder bekräftigt. Und darum ist Gott glaubwürdig und seine Treue gegenüber den Menschen schon längst bewiesen. Wir halten es ja leider nicht so streng mit der Treue. Doch Gott ist und bleibt immer treu. Gemäß seiner Verheißung, weil er sich selbst nicht verleugnen kann. Und weil Gott, unser Gott aus Liebe, alles dafür getan hat, dass wir wieder Gemeinschaft haben dürfen mit ihm durch unseren Herrn Jesus Christus. Deshalb ist er so einzigartig. Psalm 71, Vers 19. Und deine Gerechtigkeit, o Gott, reicht bis zur Höhe, denn du hast Großes getan. O Gott, wer ist dir gleich? Amen.